Das zweite Gespräch zu Andrzej Wajdas Film Das Massaker von Katyn führte Michael Neubauer. Die Sichtung des 2007 erschienenen Films wird empfohlen.
Ja, ganz vielen Dank, Rolf. Man erkennt sich immer kaum wieder, wenn jemand anderes über einen spricht. Ich danke sehr. Besonders danke ich Pavel Edelmann, dass er sich einlässt nach diesem Film, den er seit langer Zeit wieder einmal auf der Leinwand gesehen hat, hatten Sie gesagt. Sich darauf einlässt, mit uns zu diskutieren. Ich möchte vorschlagen, dass wir drei kleine Kapitel sozusagen machen in diesem Gespräch. Das erste Kapitel soll sich um die mit diesem Film und auch mit Pogorzelje, der gestern Abend gezeigt wurde, und auch vielleicht etwas mit Vanessa, der kommt, mit der polnischen Geschichte beschäftigen und der Problematik, wenn man als Bildgestalter sich mit diesen schweren Themen beschäftigen muss und diesen Themen so nah ist, wie man damit umgeht und wie man dann mit dem Regisseur eine solche Geschichte, wie hier auf die Leinwand gebracht, bearbeitet. Der zweite Teil des Gespräches soll sich dann tatsächlich mit diesem Film mehr beschäftigen. Der dritte Teil würde dann noch mal kurz das, was Rolf Coulange angetextet hat, nämlich die Frage des Selbstverständnisses betreffen und auch die Frage natürlich der professionellen Beteiligung an solchen Bildwerken oder audiovisuellen Werken, die natürlich dann auch letztlich urheberschaftlich interessant ist, aber das soll nicht der Schwerpunkt sein. Es geht um diesen Film, es geht um die Geschichte, die mit diesen Dingen verbunden ist, und es geht darum, dass Sie dann in der Folge, bevor wir dann in eine wohlverdiente Pause gehen, sich auch beteiligen mit Ihren Fragen und Anmerkungen. Jahrgang 1958, das ist ja weit weg vom Krieg, das ist weit weg von diesen grauenhaften Ereignissen. Ich bin auch Jahrgang 58, insofern bin ich genauso weit weg. Da sitzt also ein polnischer 1958er und ein deutscher 1958er zusammen.
It was a great year. Thank you.
Das war ein tolles Jahr.
Wir sind unterschiedlich sozialisiert worden. Es gab unterschiedliche Betrachtungsweisen, wie wir ja jetzt hier auch gesehen haben in diesem Film. Was wusste Pavel Edelmann als Schüler oder was hat man in der Familie, was hat man in der Gesellschaft damals über diesen Vorgang angenommen? Was wussten Sie darüber? Katyn.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin aufgewachsen in Zeiten, als Polen Teil des Sowjetblocks war. In Polen gab es ein ganz anderes System, das war der reale Sozialismus. Und dieses System, auch Bildungssystem, alles war unterordnet der Politik und die Politik wiederum war dominiert durch die Sowjetunion. Also war es überhaupt keine Frage, gab es überhaupt keine Möglichkeit, über Tatsachen zu erfahren, von denen der Film spricht. Diese Sachen wurden nicht in die Geschichtsbücher eingetragen. Manche Historiker waren vielleicht politisch mutiger und haben das erwähnt. Ich habe zum Beispiel einen guten Geschichtslehrer gehabt. Dieser hat uns Schülern das erzählt, aber das war absolut inoffiziell und geschah nicht in den Geschichtsbüchern.
Hier war es natürlich anders. Wir haben diese Also hier bei uns war es natürlich anders. Wir haben diese Geschichte von einer anderen Seite her erfahren. Und das ist etwas, was in dem Film ja selbst eine Rolle spielt. Also diese divergierenden Geschichtsansichten, sozusagen die Frage, von welcher Seite aus betrachte ich Geschichte, der real existierende Sozialismus, der natürlich diese Version, die eine Version als wahr annehmen und verkaufen musste, um das System zu stabilisieren, und die andere Seite tragischerweise, muss ich das sagen, aus unserer deutschen Perspektive, hat hier die NS-Propaganda in diesem Fall fast sogar recht gehabt. Das ist ja völlig Meschucke eigentlich, ja, dass also dieser Goebbels und diese Leute, diese selbsternannten Herrenmenschen mit dieser Propaganda, die sie da getan haben, sogar fast, muss man sagen, auf der Seite der Wahrheit standen. Das ist also eine Perversion in sich. Wie bereitet man sich als Bildgestalter, wenn man so eine Vorlage hat, so ein Buch, und wenn man mit André Weida natürlich diese Geschichte kennt, wie bereitet man sich auf diesen Horror psychologisch selber vor? Kann man das? Muss man das? Oder stürzt man sich wie ein Chirurg, der ein Bein amputieren muss, in die Arbeit und macht diese Arbeit professionell und drängt die persönlichen Dinge in den Hintergrund?
Man kann diese Sachen nicht trennen. Man kann die Technik von der Seele nicht trennen. Und ich denke, wenn dieser Film etwas sagen soll, dann muss da eine emotionale Kraft dahinter stehen. Dieses Engagement, also das fängt schon beim Regisseur weiter an, bis zu allen, die dabei gewirkt haben, und auch ich. Vielleicht sollte ich auch noch etwas sagen über Andrzej Wajda. Andrzej Wajda, unser großer Regisseur, er war immer an Geschichte interessiert, und seit den 60er Jahren, seit der polnischen Schule, da ging es immer um unsere historischen Wunden, diese Wunden offen zu lassen. Alle Themen, die noch offen waren, die im offiziellen Umlauf der Geschichte einfach noch nicht geklärt waren. Er wollte diese dunklen Flecken auf der Karte der Geschichte füllen. So hat er, so eine Beziehung hatte er dazu. Aber auch sein Vater ist in Katyn umgekommen. Und er trug diese Idee, einen Film darüber zu machen, schon lange mit sich herum. Nach vielen, vielen Jahren hat er erst sich entschieden, diese Umsetzung filmisch zu realisieren.
Sie haben ja mit verschiedenen Regisseuren sich intensivst mit dieser polnischen Geschichte immer wieder auseinandergesetzt. Man muss an der Stelle meiner Meinung nach sagen, auch zu unserem Auditorium, dass die Geschichtsauseinandersetzung in Polen eine sehr intensive ist, aus der Erfahrung, die Polen als nationaler Staat gemacht hat, nämlich durch die vielfachen Verschiebungen Polens auf der Landkarte, durch die tragischen Grenzveränderungen, die immer wieder damit zu tun hatten, dass von Westen und von Osten so starker Druck ausgeübt wurde. Und Polen war immer in dieser, ich nenne es jetzt mal eine Sandwich-Position. Ja, man hat also versucht, irgendwie dieses Land zu erhalten und zu halten, wurde aber immer von beiden Seiten in die Zange genommen und letztlich auch, grausames Wort, massakriert, in der Tat. Es ist sehr schwer, wenn man diesen Film zum ersten Mal sieht, dem zu folgen, weil hier natürlich die gesamte polnische Geschichte sich verdichtet, ja, die gesamte polnische Zeitgeschichte sich verdichtet. Also wenn hier zum Beispiel vom Aufstand gesprochen wird, ja, diesen Aufstand den kennen, wir denken immer an den Aufstand der Juden im Judenghetto, also den Ghettoaufstand, aber es gab den Warschauer Aufstand zuvor. Und das sind natürlich Dinge, die hier bei uns, also der Warschauer Aufstand der Warschauer Bevölkerung, es war die einzige Metropole in Europa, die sich erhoben hat. Und das Warschauer Ghetto-Aufstand, das war, oder Ghetto-Tragödie, das war dann später. Ja, man muss also sich intensiv mit diesen Dingen befassen. Es ist hier so viel übereinander gelegt in diesem Film, dass man, das ist also eine intensive Geschichte, zwei intensive Geschichtsstunden über polnische Geschichte. Und Sie haben gesagt, dass Wajda hier natürlich einen starken Impetus hat, diese Geschichte aufzuarbeiten. Und wenn Sie jetzt an so ein Projekt rangehen mit einem Regisseur wie Andrzej Wajda, wie geht das los? Kommen da große Unterhaltungen auch über die Geschichte oder ist man ganz nah an diesem Projekt dran und arbeitet sich sozusagen an diesem Film ab? Oder gibt es dann, was interessant sein könnte, gibt es dann sozusagen auch einen Hintergrunddialog, wo man versucht, nochmal diese Dinge für sich selber auch einzuordnen und abzuklären?
Ich glaube, ich werde Sie überraschen. Es kommt aber so gerade, dass als der Herr Andrzej sich entschieden hat, diesen Film zu machen, als das Drehbuch schon das Niveau erreicht hat, dass wir bereit waren, zu Dreharbeiten zu gehen, da war ich in Amerika und da habe ich All the King's Men gedreht in den Staaten. Der Andrzej wollte mit mir diesen Film machen. Er wollte aber auch die erste Szene des Filmes drehen. Noch irgendwie im September bei Sonne, nicht im Herbst oder im Winter. Dieser Film hatte ohne mich also gedreht. Die ersten 5 Tage hat ein Freund von mir gedreht, der für mich gedreht hat. Dann gab es 2 Wochen Pause. Ich bin zurückgekommen und wir begannen diesen Film dann zu drehen, ohne furchtbar tiefe Vorbereitungen. Dieser Film, ausnahmsweise, das ist eine Ausnahme für mich und für Andrzej, ist irgendwie so ad hoc entstanden. Wir hatten keine Zeit für Analyse von allen Szenen und für lange Diskussionen. Ich glaube, dass er irgendwie einen intuitiven Charakter hat, dass es etwas improvisiert, was die Lösungen angeht für manche Szenen. Das Drehbuch ist auch nicht standardmäßig. Das ist keine Linie, die Erzählung der Geschichte einer Person, die irgendwie mit Tiefen und mit Höhen. Das ist eine Geschichte aus vielen Episoden, die erst das gesamte Bild bilden, das Problem bilden. Das wollte Andrzej erzählen. Deswegen ist dieser atypische Aufbau, diese atypische Struktur des Filmes. Was das Problem, das Thema angeht, da haben wir schon vorher drüber gesprochen mit Andrzej. Also ich habe schon erwähnt, der wollte sich anvertrauen. Da sind auch mehrere Drehbücher entstanden, die diese Geschichte angingen. Die schienen uns, Andrzej vor allem, nicht irgendwie repräsentativ, nicht gut genug, um das Wesentliche an dem Problem zu zeigen. Das wesentliche Problem in dem Film ist nicht das Massaker, nicht die Tatsache des Völkermordes, aber es geht vor allem um diese Lügen, die rundherum sind. Das ist das Thema, das ihn eher interessierte. Das Thema ging uns alle an. Wir wurden alle in diesem realen Sozialismus erzogen. Wir begegneten diese Lüge. Wir wussten, was passiert ist, wer das gemacht hat, aber im offiziellen Bewusstsein der Gesellschaft gab es das nicht. Deswegen dieses Thema. Also der Versuch, das gesellschaftliche, das geschichtliche Bewusstsein der Polen irgendwie um diese vorher nicht vorhandenen Tatsachen zu ergänzen.
Das ist ja von der sowjetischen Seite immer geleugnet worden, also sowohl natürlich unter dem Stalinismus wie auch dann unter dem Tauwetter von Khrushchev und Brezhnev und so weiter. Es ist immer geleugnet worden und erst 1991 oder 93 meines Wissens durch Gorbatschow ist es dann auch zugegeben worden. Das ist also jetzt diese historische Ebene. Ich denke, wir können jetzt vielleicht Richtung Film uns mehr bewegen in diesem zweiten Abschnitt, dass wir uns mal diese Geschichte, die hier erzählt wird, nochmal ins Gedächtnis rufen. Interessanterweise ist das ja ein Film, der diese Unglaublichkeiten nicht in erster Linie über die Männer erzählt, sondern in erster Linie wird die ganze Tragödie über Frauen erzählt. Das ist sehr geschickt, weil dadurch hat man natürlich die Reflexion und sozusagen diesen Schock, den ich ja in der Situation als Soldat, wo ich gar nicht weiß, was passiert, kann ich diesen Schock ja gar nicht wirklich realisieren, weil ich eben nicht weiß, was passiert. Also das zu reflektieren über eine Ebene der Frauen, die mit diesen Männern oder jungen Leuten verbunden sind, das ist eine sehr, sehr geschickte Methode. Jetzt gibt es ja in diesem Film ganz verschiedene Ebenen, zeitliche Ebenen und auch natürlich unterschiedliche Locations, die eine ganz starke Wirkung haben. Und ich meine, lieber Herr Hetsch, wenn Sie so freundlich wären, Herr Hetsch, uns den ersten Ausschnitt mal zu zeigen. Da sind wir also in dem Lager, in der Kathedrale. Und wir schauen uns den an. Und es kann sein, Herr Hetsch, dass wir uns den danach nochmal anschauen. Es mag sein.
Ja, was sehen wir da? Die Frage, die nach meiner kurzen Analyse jetzt, die ich versuchen werde zu geben, die Frage an Sie ist, wie ist diese Sequenz genau besprochen worden zwischen Ihnen und Andrei Wajda und wie ist sie realisiert worden? Was sehen wir hier? Wir sehen diesen General, der also aus seiner Stube dort, aus dem Sakristei dieser Kathedrale geholt wird, weil der erste Stern zu sehen ist und er geht einen Gang durch dieses Spalier seiner Truppe und endet sozusagen in einem quasi fast unter der Vierung dieser Kathedrale und hält dort seine Rede. Sehr interessant, er hat eine Art Heiligenschein. Warum hat er den? Er hat den, weil alle haben ihre Mützen auf. Und er ist der Einzige, der sie nicht auf hat. Und er hat schlohweißes Haar oder graues Haar. Und das Licht von oben, das sehen wir später, ist gar nicht so sehr punktuell auf ihn gerichtet. Das ist schon auch relativ flächig und relativ intensiv von oben. Das sehen wir nämlich am Ende, wenn sie ihre Mützen abnehmen. Da sehen wir viele Männer mit grauen Haaren und die sind alle ungefähr so heilig wie der General. Was passiert von der Kamerabewegung her? Zunächst mal dieser unglaublich schöne Gang da durch diese Truppe durch und dann geht die Kamera, sie zeigt erst den General, dann geht die Kamera nach oben und zeigt den Fliegeringenieur, der oben sitzt und der sich ja vorher massiv gestritten hat. Und dieser Flieger ist über den anderen, weil er ist ja schließlich Flieger, aber er ist auch abgetrennt von dieser Bodentruppe sozusagen, die dort unten ist. Und er sitzt schmollend, weil er das ja nicht unterstützt, was da läuft, sitzt er ganz oben auf diesen gewaltig hohen Stockbetten und schaut sich das an. Und dann kommt man wieder runter und ist auf dem General und sieht dann eine Fahrt, eine Kamerabewegung, die ist ganz unglaublich. Das heißt nämlich, sie fährt zunächst mal zurück, zurück, zurück. Wir tauchen in diese Menge fast ein und werden Teil der dort Stehenden. Und dann geht die Kamera nach oben und wir sehen am Ende das Kreuz abgebildet in der Kathedrale, markiert durch die Stockbetten. Also das ist etwas Faszinierendes, wie das hier umgesetzt ist bildlich. Jetzt ist die Frage, wie wurde es geplant, besprochen, diese Sequenz, und wie wurde sie umgesetzt? Vielleicht liege ich ja vollkommen falsch.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie das so präzise und genau analysiert und interpretiert haben. Was soll ich sagen? Ich kann nur sagen, dass wir diese Absicht hatten und so das ganze Szenenbild aufgebaut haben. Das war eine große Kirche, das zu einem Gefängnis durch die Sowjets umgewidmet wurde. Und diese Pritschen, auf denen die Soldaten schliefen, lagen, wollten wir in dieses Symbol des Kreuzes einbauen. Und dieses Szenenbild wussten wir, dass wir es von oben zeigen mussten, in dieser Szene, wo sie alle ein Weihnachtslied einstimmen. Das waren natürliche Lösungen. Wir wussten, dass das vielleicht nur wenige der Aufnahmen ist, wo wir auch einen Kran brauchen. Und Sie haben das sehr genau beschrieben. Wir wollten die ganze Symbolik in dieser Szene darstellen. Wir wollen diesen Raum in voller Größe darstellen, den wir dort zur Verfügung hatten. Wir wollten auch dieses Weihnachtslied da einbinden und mit dieser Symbolik zusammen zeigen. Alles andere waren Versuche, war die Technik, und diese Technik hat diesmal gerade funktioniert.
Vielleicht noch ein Wort zum Licht, diese Kathedrale. Ich meine, das ist ja der Weihnachtsabend. Das ist also, draußen ist dunkel, der Stern ist da. Die Kathedrale hat sozusagen kein Licht von außen. Wir sehen ja andere, zum Beispiel da, wo der Abmarsch ist hinterher aus der Kathedrale, aus dem Lager, da ist taghell, dann spricht das Licht durch die großen Fenster rein. Aber hier... Ist das so ungefähr richtig beschrieben mit diesem? Wir können es uns gleich nochmal anschauen, weil ich habe mir die Sequenz natürlich auch öfter angeschaut, weil es ist wirklich, das ist frappierend. Der Effekt, haben Sie das Licht verändert zwischen dem ersten Teil, wo der einzige, der ohne Mütze der General ist, und hinterher sozusagen dieses Abnehmen der Mützen, wo dann ganz viele, ich nenne es jetzt verkürzt, Sie wissen, was ich meine, ganz viele Heilige dort erscheinen mit ihrem leuchtenden, mit ihrer Aura sozusagen. Ist das so besprochen worden? Wer kam auf diese Lösung?
Ich freue mich wirklich über diese schöne Interpretation und ich kann nur mit beiden Händen unterschreiben. Ich hatte dort ein ästhetisches und technisches Problem zu lösen. Und sehr wahrscheinlich hatte ich keine Idee, hier ein Licht einzusetzen, das mehr real ist. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man diesen Ort, wie wäre dieser Ort damals in diesem historischen Moment beleuchtet. Also musste ich eine ganz andere Herangehensweise wählen. Und dann dachte ich an eine Art Licht wie im Theater oder in der Oper, damit eine Atmosphäre geschaffen wird. Da wollte ich nicht so sehr Realismus, die Wahrheit des Lichts abbilden. Ich versuche so realistisch wie möglich zu sein beim Licht, aber nicht in dieser Szene. Ja? Es ging um das Symbolische am Licht.
Herr Hetsch, wenn es Ihnen keine Mühe macht, dürfen wir es noch einmal sehen, diesen ersten Ausschnitt? Also ein ziemlich gigantischer Kran, wie wir sehen. Darf ich fragen, was das für ein Kran war? War das MA Tekran oder das sind ja schon ganz schöne Strecken, also lange Distanzen, die man da überbrücken muss mit dem Kran.
Das war ein Technokran, das ist ein Arm, der irgendwie wie ein Teleskop ist und man kann auch nach oben fahren. Was soll ich noch dazu sagen? Ich muss sagen, dass der Kran zu klein war. Ich hatte die Hoffnung, bei der Vorbereitung dieser Aufnahme, beim Überlegen über die Aufnahme, ich habe gedacht, dass ich da irgendwie so hochfahren kann, dass man das ganze Kreuz von oben sehen kann. Aber ein paar Meter haben da gefehlt. Also das ist eine Sache, also, so dass ich nicht ganz zufrieden bin. Also da gibt es noch eine zweite Sache, wo ich nicht ganz zufrieden bin, was diese Szene angeht. Das ist die Annäherung, die Nahaufnahme von General. Also das haben wir in der gleichen gemacht wie die Aufnahmen mit dem Kran. Also die Kamera war in den Pritschen da versteckt, man konnte sie nicht sehen. Also weil wir das zeitgleich gemacht haben, gedreht haben, konnten wir die Kamera nicht irgendwie so gut wie möglich platzieren, sondern mussten so platzieren, Kompromiss war das, also diese Platzierung. Ich musste auch ein langes Objektiv da einsetzen, der anders war als die Objektive, mit denen wir diese Szene mit dem Kran da gedreht haben. Also ich konnte Andrzej nicht überzeugen, die Aufnahme von General nochmal zu drehen, also nach der Räumung des Krans. Also der war schon ungeduldig, der Andrzej, der wollte das nicht. Also so ist das also dabei geblieben.
So kann auch die zweitbeste Lösung doch oft wirklich überzeugen. Wenn wir uns ganz kurz in einer kleinen Parenthese beschäftigen mit der Arbeitsweise. Wenn man hier so eine Einstellung dreht, selber operaten oder operaten lassen. Es gibt ja nun diese verschiedenen Arbeitsstile. Also, dass man, ich sage jetzt mal verkürzt, in Amerika ist es selten, dass ein DOP die Kamera überhaupt anfasst. In Europa ist es relativ selten, dass er sie nicht anfasst, also der DOP. Hierzu vielleicht eine Betrachtung aus ja doch jetzt vielen Arbeiten, auch hier und dort. Amerikanische Produktion, europäische Produktion, selber operaten.
Ich glaube, dass das eine spezielle Tradition, die wir hatten und die ich habe in Polen. Also dieses amerikanische System, dass der Hauptoperator nicht unbedingt selbst persönlich an der Kamera sitzt. Also wir haben dieses System intuitiv übernommen. Ich finde kein, also ich, für mich ist das genauso komfortabel, also nicht direkt an der Kamera zu sitzen. Meine Freunde, jüngere Leute, machen genau das Gleiche, was ich gemacht hätte. Manchmal machen sie das besser. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Filme, wo ich da selbst mit der Kamera unterwegs war, weil mir das Spaß gemacht hat. Also ich glaube aber, dass man das gesamte Bild besser kontrollieren kann, wenn man nicht selbst dreht, wenn man an den Monitoren sitzt. Man kann die nächsten Aufnahmen schon vorbereiten, wenn man mit verschiedenen Kameras, mehreren Kameras arbeitet, kann man mehrere Kameras überwachen. Also ich persönlich empfinde das Dabeisein, mit der Kamera unterwegs sein, etwas als Zeitverlust, also und nicht erstrangig. Erstrangig ist, die Aufnahmen zu überlegen, wie die Aufnahmen sein sollen. Das soll man die ganze Energie irgendwie vor allem auf diese Art und Weise investieren. Das ist aber meine subjektive Sichtweise. Ich bin überzeugt, dass die Hälfte von Ihnen eine ganz andere Meinung ist.
subjektive Sichtweise von Pavel Edelman hat sich interessanterweise die hochprofessionalisierte US-Filmindustrie ja zu eigen gemacht. Also so ganz exotisch kann diese Auffassung von der Arbeit eines Director of Photography ja nicht sein. Nur das muss man eben auch hier sagen, weil auch vielleicht Studenten, die sich damit befassen wollen, es ist keineswegs so, dass derjenige, der die Bildgestaltung verantwortet, unbedingt den Apparat bedient hat. Das ist etwas anderes. Ja, also wir haben eben in Europa diese Tradition des operatenden Kamera- oder Chefkameramanns oder Director of Photography, wie wir jetzt ja neudeutsch dann sagen. Dieser Director of Photography fasst normalerweise die Kamera eigentlich nicht an. Und das war früher, ich zitiere die UFA-Zeit immer ungern, ja, weil sie mit anderen europäischen Ländern in der UFA hatten ganz komischen Beigeschmack und auch für mich. Aber die UFA-Zeit war genauso. Es gab den Schwenker. Der Schwenker, das war ja nicht der Cognac-Schwenker, den gab es auch, sondern es war der Kameraschwenker. Und dieser Schwenker ist das, was heute der Operator ist. Interessanterweise ist in der polnischen Sprache Operatorów ist der Kameramann. Hier gibt es also wieder eine Sprachverwirrung. Ja, also ein Operatorów in Polen ist der Kameramann. Das sagt gar nichts aus, ob er nun der Operator ist oder ob er der DOP ist. Also das ist, ist alles nicht so einfach, aber es macht nichts. Also insoweit, das ist interessant und es ist mir eben auch aufgefallen, dass in der Tat viele Filme von Pavel Edelman er nicht selber der Operator war, sondern er ist der DOP und hat Operator, die diese Kameras bedienen. An der Stelle noch berufspolitisch gesagt, der Chef der Maschine, Kamera, ist der Kameraassistent. Ja, der Focus Puller, das ist derjenige, der First AC, der erste Assistant Cameraman. Das ist der, der die Kamera bedient normalerweise. Der Kameramann macht nicht die Kamera. Die Kamera macht Mitchell oder Panavision oder Arri oder Sony. Arri natürlich in Deutschland. Ja. Macht die Kamera. Der Kameramann macht keine Kamera. Der Kameramann macht Bilder. So, Entschuldigung. Also, jetzt gehen wir in die zweite Sequenz. Also was ich vielleicht hier noch sagen will, ist, gerade durch diesen Einsatz des Krans, das ist ja fantastisch, diese Statik der Bilder. Ja, dass diese Bilder sind richtig konzipiert als Gemälde, als das ist im Grunde ein Altar, den wir da sehen. Ist das so gedacht? Ganz statisch? Und dann andere Phasen des Films sind ja doch ziemlich locker, Handkamera, viel Bewegung, wirklich chaotisch, da kommen wir gleich drauf, dramatisch, traumatisierend. Das war dieser Gegensatz auch ganz besprochen mit Weider. Statik und Dynamik. Wer entscheidet das?
Wenn es um Andrzej geht, ich habe hier einfach ein bisschen mehr Freiheiten bei ihm. Meine Ideen, was den Aufbau betrifft, so nennen wir das, akzeptiert Andrzej meistens. Er verlässt sich sogar auf mich in dieser Sache. Also alle Vorschläge, wie wollen wir die einzelnen Szenen auflösen, das sind meine Vorschläge. Aber natürlich, die kommen nicht von irgendwoher, aus dem Nix. Das, was die Kamera macht, das muss sogar sehr eng resultieren aus dem, worüber wir die Szene drehen. Ja? Die Szene, die wir gesehen haben, das ist eine Opernszene. Ein Mensch spricht und alle singen. Ja? Wir können hier nicht aus der Hand drehen. Ja? Das sind solche Gefühle. Wir müssen die auch so abbilden. Aber da, wo wir zum Beispiel über die Hinrichtung, diese Szene mit Hinrichtung, da muss man wie einen Dokumentarfilm drehen. Heute würden wir solche Szenen von Kriegsreportern gefilmt sehen, dramatische. Da geht es um die Präzision, ja, um die Dramatik.
Die Überleitung ist gemacht. Wir schauen uns den zweiten Ausschnitt bitte an. hier geht es genau um diese, ich habe gehofft, ich komme da drum rum, diese Szene nochmal zeigen zu müssen. Aber man kommt nicht drum rum, weil das wirklich auch von der optischen Konzeption her genau eigentlich die andere Seite dieses Filmes markiert. Das ist jetzt der Ausschnitt, wo man durch den Wald gefahren wurde mit diesen furchtbar schwarz gestrichenen Bussen. Ja, danke schön. Das werden wir uns nicht zum zweiten Mal anschauen, Herr Hetsch. Vielen Dank. Das ist traumatisch. Das ist, wie Sie richtig ja schon vorgegriffen haben, eine genau andere Kameraarbeit, quasi dokumentarisch in Anführungszeichen beziehungsweise hochmontiert, eine intensive Montage. Inwieweit wird so eine Sequenz jetzt von Ihnen mit Weider vorbesprochen oder inwieweit wird sozusagen aus verschiedenen Materialien, die man als kreativer DOP herstellt, hinterher dann eine Montage gemacht von Weider und natürlich von dem Editor? Also inwieweit ist da sozusagen jetzt eine, es gibt die berühmten Hitchcock-Sequenzen, ja, wo also alles genau vorgeplant ist, oder ist, wie groß ist die Freiheit der Interpretation, diese subjektive Kamera, die wir hier erleben? Wir haben ja viele Einstellungen, hier Einzeleinstellungen, subjektiv aus dem Blick des Generals, ja, dieser vollkommen traumatische Erfahrung jetzt da, wie ein Vieh da reingeführt zu werden. Wie ist das entstanden?
Ja, solche Szenen wie diese kann man nicht vorher in Einzelheiten planen. Das haben wir nicht gekonnt. Was wir wussten, dass wir erstmal das inszenieren müssen, diese Hinrichtung. In dem Sinne, dass wir müssen vorher wissen müssen, was machen die Leute, welchen Weg sie gehen, was sagen sie. Und am Anfang des Drehtages, da haben wir dieses Ereignis gebaut. Vorher haben wir schon angenommen, dass wir von der Hand drehen werden, dass diese Kamera begleiten wird, unsere Helden begleiten wird, sie von vorne, von hinten zeigen. Und wir wussten, dass da viel Arbeit dann ex post mit im Schnitt gemacht werden muss. Manchmal waren wir vor dem Helden, manchmal waren wir hinter dem Helden, haben wir manche Szenen auch aus seinen Augenwinkel gedreht. Und dann hatten wir dieses Material. Letztendlich erst beim Schnitt gab diese Szene den endgültigen Charakter. So filmt man ja mit einer Kamera aus der freien Hand. Auch diese letzte Szene, ich weiß nicht, ob Sie diese Szene zeigen wollen, da haben wir ähnlich gedacht. Wir wollten das meiste expressiv ausdrücken. Also wir wollten, dass die Kamera, auch das Licht in dieser Szene. Vom Anfang an wusste ich, dass man hier kein schönes, ästhetisches Licht anwenden kann. Es muss brutal, hart, furchtbar sein, furchterregend. Und ich habe einfach Glühbirnen aufgehängt. Ja? So habe ich mir das auch vorgestellt, dass es dort war. Das war ein sehr rohes Licht und da wollte ich überhaupt nicht eingreifen. Natürlich ist das eine Angehensweise, wie es die Dokumentarfilmer haben, sehr realistisch, sehr nah an der Realität. Ob das richtig ist, man soll das vielleicht nicht so endgültig entscheiden. Also auf jeden Fall dachte ich, das wäre die richtige Lösung.
So ein Epos jetzt, 2 Stunden Katyn. Katyn war übrigens nur einer der Exekutionsorte. Es gab mehrere und diese Exekutionsorte lagen alle nicht auf polnischem Territorium, sondern eben Katyn in der Nähe von Smolensk. Und diese Exekutionen, es schwanken auch die Zahlen etwas. Das waren auch nicht nur Offiziere, es waren auch Unteroffiziere, es waren auch Polizeiführungsleute, es waren Intellektuelle, das wird angesprochen. Jan Englert, der General, hier sagt das ja auch. Es geistert immer rum, dass das also die 20.000 polnischen Offiziere, das ist natürlich insofern Unsinn, als dass eine gemischtere Population da war. Aber wenn man so ein Epos 2 Stunden herstellen muss, dann stellt sich mir die Frage mit diesen vielen verschiedenen Locations, die da waren, das muss ja doch eine gewaltige Drehzeit gewesen sein. Wie lange haben Sie an diesem Film gedreht?
Ganz genau, müssen Sie mich entschuldigen, kann ich gar nicht mehr sagen. Ich glaube, es waren 45 Drehtage ungefähr, nicht mehr. Das war ein Film, vielleicht überrascht es Sie. Hier haben wir viel improvisiert, ja. Wir wussten, welche Szenen wir drehen sollten. Wir haben die Darsteller, wir hatten die Objekte, wir hatten das Drehbuch. Aber die Lösungen, wie wir das inszenieren sollten, die kamen uns oft erst auf den Plan. Andrzej Wajda arbeitet gerne auf diese Art und Weise. Oft ist das Drehbuch, also wenn wir anfangen zu drehen, ist das Drehbuch nicht abgeschlossen. Ja? Und hier erzähle ich eine Anekdote. Eine Szene, Sie erinnern sich, ein Offizier bringt sich um. Diese Szene bis zum Drehtag, bis wir diese Szene gedreht haben, das war in diesem Offiziersclub. Diese Szene war im Drehbuch nicht vorgesehen. Und einen Tag davor, glaube ich, vor dieser Szene im Offiziersclub, sagte Andrzej, also er meint, dieser Offizier muss Selbstmord begehen. Er hat den Eindruck, so muss man diese Gestalt abbilden. Dann habe ich Władysław Paszykowski angerufen, der am Drehbuch mitgearbeitet hat. Und dann habe ich gesagt, Andrzej will diesen Offizier töten. Und der Władek soll jetzt sagen, wie sollen wir ihn töten? Władysław Paszykowski hat mich dann zurückgerufen um die Mittagszeit und dann sagte er, wie das ungefähr aussehen soll. Und dann ging ich zu Andrzej und sagte, Władysław meint, der muss da nach vorne gehen, irgendwann die Pistole ziehen und sich dann umbringen. Und Andrzej sagte, das ist eine tolle Idee. Ja, und nach ein paar Stunden hatten wir diese Szene im Kasten.
Wir binden das Publikum jetzt mit ein. Bitte, wenn ihr wollt, es gibt die Möglichkeit, hier jetzt Fragen zu stellen.
Also mir ist es wichtig, auch auf die Musik im Film hinzuweisen, auch wenn das jetzt nicht direkt Gesprächsgegenstand ist, aber es könnte einer werden. Ich finde, es ist sehr selten bei uns, dass es einem experimentellen symphonischen Komponisten gelingt, eine Filmmusik zu schreiben und auch dazu von dieser Qualität. Ich bin tief beeindruckt davon und ich finde, dass diese Musik der Bildgestaltung eine Basis verschafft, die deswegen außergewöhnlich ist, weil sie in einem kontrapunktischen Verhältnis zueinander steht. Es ist nicht die Untermalungsmusik zu der Kamera, sondern eine Basis, die der Kamera eine zusätzliche eigene Gestaltungsfreiheit verschafft, weil sie nicht verdoppelt wird durch die Musik, sondern in einem gegensätzlichen Verhältnis zueinander steht. Und ich wollte fragen, die Musik ist natürlich später geschrieben, vermute ich mal. Ich wollte mal fragen, wie weit solche Überlegungen für den Komponisten Penderecki und für den Regisseur René Andrzej Wajda eine Rolle gespielt haben bei der Planung des Films und auch vielleicht für Pavel Edelmann bei der Bildgestaltung.
Schon als wir da an die Arbeit gingen am Film, hat sich Andrzej an Krzysztof Penderecki gewandt. Es handelt sich bei ihm um einen sehr großen Komponisten. Der Herr Krzysztof war damit einverstanden, seine Werke uns zur Verfügung zu stellen. Also die Musik wurde nicht später komponiert. Also Andrzej und Krzysztof haben die vorhandenen Aufnahmen, die Ausschnitte dieser Aufnahmen benutzt von diesen Kompositionen. Also beim Drehen, Dreharbeiten, wussten wir konkret nicht, welche Musik da kommt. Wir wussten aber schon, welche Gattung und welche Schwere die Musik haben muss. Wir wussten auch, dass das kein leichter Film für den Zuschauer und kein angenehmer Film für den Zuschauer sein wird. Also diese schwere Musik und diese pathetische Musik unterstreicht den Charakter des Films.
Wenn Sie gestatten, möchte ich etwas Inhaltliches anmerken, nicht zur Kameraführung und auch nicht zur Musik, sondern zur Situation in Krakau 1945, nachdem die Deutschen abgezogen waren und die Rote Armee Krakau befreit und besetzt hatte, beides gleichzeitig, und die Situation des jungen Mannes, der eigentlich Abitur machen soll, aber von der Direktorin ermahnt wird, den Lebenslauf seines Vaters, weil er genug Kenntnisse über Katyn hat, zu ändern. Und dieser junge Mann, der dann von der polnischen Geheimpolizei oder vom NKWD gestellt werden soll, zu fliehen versucht, dann aber auf das Dach durch die Hilfe der jungen Frau gelangt und auf diese Weise sein Leben retten kann. Aber nachdem er hinunterkommt, sich von der Frau verabschiedet hat, sie sich gegenseitig für den nächsten Tag verabredet haben, gewissermaßen so eine Vorform von Liebe, dass er dann umkommt, zu Tode kommt. Der Lastwagen, der LKW, oder nein, das war ein Militärfahrzeug, Polizeifahrzeug, das ihn überfährt und er bleibt dann tot auf der Straße liegen. Das heißt also, das, was wohl vereinbart worden war mit dieser Szene, ein Hinweis auf die Zukunft, der junge Mann, die junge Frau, die Liebe, die den Krieg hinter sich hatten, überlebt hatten, ein Blick nach vorn, das geht zugrunde. Das heißt also, das, was sie wollten, ein Polen befreit, auch von diesem Terror, von diesem Druck, nicht zustande kommt. Mich erinnert diese Szene, diese Form, noch an eine andere, die noch vor Ihnen, Herr Edelmann, vor Ihrer Geburt liegt, Popiul e Diamant. Dort, Asche und Diamant, endet der Held, nachdem er versucht hat, die kommunistischen Führer, die nun Polen in einen Kommunismus führen wollen, zu liquidieren auf dem Müllhaufen der Geschichte, nachdem auch er eine Liebe gefunden hatte und hoffte, dass nun ein neues Polen aufbricht. Sie kennen wahrscheinlich diesen Film und haben sich, nehme ich an, vielleicht auch mit Herrn Andrzej Wajda vereinbart, daran angelehnt.
Sie haben hundertprozentig recht. Wir wussten, dass diese Gestalt, das Schicksal dieser Person irgendwie an diesen Film von Andrzej anknüpft. Also die Intention, warum diese Gestalt dort auftaucht und warum diese Gestalt so ein Ende nimmt, hat mit dem generellen Problem des Filmes zu tun. Also diese Katyn-Lüge, diese gefälschte Situation, die nicht nur die Schicksale der nächsten Angehörigen, sondern auf die Schicksale der Kinder Einfluss nimmt. Das ist irgendwie eine Art Fluch über die sozusagen alle Gestalten, also die da vorhanden sind. Am Anfang unseres Gesprächs habe ich so etwas Spaß gemacht. Ich habe gesagt, das Jahr 58 ein gutes Jahr war. Popiul und Diamant, Asche und Diamant ist gerade im Jahre 58 entstanden.
Ja, ich wollte etwas fragen zur Verwendung von historischem Material, was aber dann vielleicht auch abzielt auf die Frage nach der ethischen Verantwortung, könnte man vielleicht sagen, im Bildermachen, in der visuellen Gestaltung. Sie verwenden ja auch in diesem Film historisches Bildmaterial, was ich auch aus dem Pianisten und aus Valença auf jeden Fall erinnere. Also meine erste Frage wäre, welche Rolle spielt das vielleicht auch schon in der Vorbereitung, aber dann auch in der Verwendung? Und dann fand ich es hier sehr spannend, dass man ja zweimal Wochenschaumaterial sieht, was jeweils zu völlig gegensätzlichen politischen, ideologischen Zwecken eingesetzt wird. Die gleichen Aufnahmen von dieser Öffnung des Massengrabes. Und damit stellt sich für mich natürlich auch die Frage, sind Bilder eigentlich neutral? Kann man die für jeden Zweck verwenden, indem man nur andere Worte und eine andere Montage macht? Oder wie sorgt man dafür eigentlich, dass man auch Bilder macht, die auch eine bestimmte Haltung ausdrücken?
Ich denke, dass das eine sehr allgemeine Frage ist. In gewissem Sinne ist das eine philosophische Frage. Dieser Film ist von der Interpretation der geschichtlichen Tatsache abhängig. Also die polnischen Offiziere wurden umgebracht. Diese Tatsache wurde auf zweifache Weise interpretiert. Also man kann das Massaker nicht so verfilmen, ohne zu sagen, wer das gemacht hat. Die Interpretation würde dann auftauchen, also man müsste mit dem Finger zeigen, wer der Verbrecher war. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort auf diese Frage ist, also was die historischen Materialien in den Filmen von mir spielen selbstverständlich eine große Rolle. Sie sind die Quelle der Information, sie sind die Quelle von Bildern, die in unserem Bewusstsein stecken. Wir müssen diese Bilder dem Zuschauer vor die Augen führen. Also das soll das von seiner Festplatte da abrufen. Sollte alle Nebeneffekte irgendwie in Erinnerung rufen.
Ich stelle wie gestern wieder drei Fragen, wenn Sie gestatten. Okay. Ich bin übrigens nicht mit der vor den drei Fragen. Ganz schnell. Ich frage schnell. Und er antwortet ja meist auch schnell. Ich bin übrigens nicht ganz einverstanden mit der Interpretation des heiligen Lichtes in der Gefangenenkapelle. Aber das ist meine persönliche. Ich glaube, das ist ein ganz normales technisches Licht war, was dieses Ziel denn erreichte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein Heiligenbild schaffen wollte. Aber das ist meine subjektive Meinung. Erste Frage. Ich habe im Titel gelesen, da war was mit Matte Painting. Wenn ja, haben Sie das auf dem Dach gemacht oder habe ich mich da geirrt?
Zunächst zum Heiligenschein, weil ich Kulturwissenschaftler bin von der Ausbildung her. Ich gebe jedem Zuschauer das Recht, meine Filme, die Bilder in meinen Filmen frei zu interpretieren. Also da stimme ich auch mit der Interpretation, die ich gehört habe, überein. Was das Dach angeht. Das Dach wurde einfach gebaut auf der Höhe von 2 Metern. Wir haben die Zuschauer da gehabt und diese Aufnahmen nach unten, die Aufnahmen da in Krakau wurden woanders und zu einem anderen Zeitpunkt da. Das Dach war in Warschau, die Bilder wurden einen Monat später in Krakau gedreht. Da gab es keine Computereffekte, kein Matte Painting.
Okay, dann wenn ich das im Titel gelesen habe oder ich habe mich gehört, dann haben Sie es vielleicht woanders eingesetzt, das Matte Painting. Habe ich mich wahrscheinlich gehört. Kann ich mir auch gehört haben. Zweite Frage ist, haben Sie mit dem Regisseur auch mal die Diskussion gehabt, ob der Film vielleicht in Schwarz-Weiß fotografiert werden soll?
Jetzt versuche ich mich zu erinnern, warum nicht, aber wir haben tatsächlich also wirklich nie dran gedacht, das Schwarz-Weiß zu drehen. Vielleicht war die Liste, Schindlers Liste, noch zu nah zeitlich, also wir haben nicht dran gedacht, das Schwarz-Weiß zu machen. Und wir wollten vielleicht so einen Kontrast erreichen, Archivmaterialien im Film und Farbbilder von uns. Also wir haben nie dran gedacht, das schwarz-weiß zu drehen.
Und die dritte und letzte Frage, die ich ja auch gestern schon gestellt habe, über den Herrn Polanski, wo Sie ja gegen 12 oder 13 Uhr erst anfangen zu drehen nach langen Proben. Wie war das mit Herrn Weider? Wann war da so, ich sage jetzt nicht bei Massenszenen, sondern so bei 3, 4, 5 Schauspielern die erste Einstellung?
Das ist eine ganz andere Geschichte. Der Andrzej braucht keine so präzise Vorbereitung. Wie gesagt, Andrzej ist Maler, der hat eine Kunstakademie abgeschlossen. Die Proben langweilen ihn, der ist ungeduldiger. Er möchte vielleicht möglichst schnell anfangen zu drehen und dann ergeben sich weitere Aufnahmen draus. Also das ist eher Improvisation. Bei Andrzej, das ist nicht so präzise und planungsweise. Also mit Andrzej geht es viel schneller, viel hektischer geht es zu. Und wie gesagt, er ist etwas ungeduldig. Also mag nicht irgendwie zu wiederholen, mag keine, er möchte möglichst schnell also alles im Kasten haben.
Ich wollte nur noch ein Detail zu den Archivaufnahmen ergänzen. Dieses Im Wald von Katyn war natürlich als deutscher Propagandafilm geplant, ist auch gedreht worden, aber ist interessanterweise nie in Deutschland gezeigt worden. Und auch Ausschnitte wurden nicht in der Wochenschau gezeigt, im Gegensatz zu Planungen von Goebbels. Also in seinen Tagebüchern schreibt er, das Militär hat verhindert, dass die Aufnahmen von Katyn gezeigt werden konnten. Gezeigt wurden diese Aufnahmen nur im neutralen Ausland und interessanterweise bei den Zwangsarbeitern, also bei osteuropäischen Zwangsarbeitern in Deutschland, aber nie sozusagen dem deutschen Publikum gezeigt, was natürlich ein bisschen kontraproduktiv für Propaganda ist, wenn sie nicht gezeigt wird. Das nur so als kleine Randbemerkung.
Sie haben gesagt, dass ein Freund von Ihnen einige Szenen gedreht hat vorher. Und ich wollte fragen, welche Szenen waren das? Und sehen Sie da, kann man da einen Unterschied an Ihrer Arbeit und an seiner Arbeit sehen?
Am Anfang des Films, die ersten 5 Minuten auf der Brücke, die Szenen mit den Offizieren, die Szenen mit der Mutter und der Tochter. Und ich glaube, dass diese ganze Sequenz zu Ende ist in dem Moment, wo der Zug abfährt und diesen Offizier mitnimmt, der diese Notizen in einem kleinen Notizbuch einträgt. Sie fragen, ob man da Unterschiede sehen kann. Ich sehe die Unterschiede sicherlich, aber ich werte sie nicht. Ich weiß einfach nur, dass es Szenen sind, die jemand anders gedreht hat. Mein Freund Marek Reitze war in einer schwierigen Situation in dem Moment, weil er wusste noch nicht, was für ein Film draus wird. Also musste er irgendwelche Annahmen, irgendwelche Prothesen so über den Charakter der Bilder annehmen. Und ich glaube, in dieser schwierigen Situation hat er das gut gemeistert.
Ja, ich möchte noch was Inhaltliches und zu der Zuordnung der Bilder sagen. Das hat der Film jetzt einfach in mir angeregt. Die Tatsache, dass die Zuordnung der Bilder der einen wie der anderen Seite, für die eine wie die andere Seite möglich ist, zeigt, dass in extremen destruktiven Geschehnissen es eben nicht ist denkbar ist für die eine wie die andere Seite. Und insofern hat der Film für mich auch über das konkrete geschichtliche Ereignis noch eine weitergehende Bedeutung. Ich denke da an einen Film von Bonnell, den ich leider weder mit Titel benennen kann, noch von dem Geschehnis her, aber es handelte sich auch um etwas Abgründiges, wo Bonnell gesagt hat, so sind wir Menschen. Und das ist für mich einfach das, was dieser Film über das konkrete Geschehnis als Menschheitsthema beinhaltet und ihm eigentlich noch mehr Bedeutung verleiht insofern und auch einen nicht so entlässt. Und deswegen fand ich auch den Schluss sehr gut mit dieser Bildlosigkeit, dass man einmal nicht sofort wieder eine Interpretation hat, auch über das Bild, sondern mit dem Geschehnis ganz existenziell sich befassen muss.
Ja, ich bin mit Ihnen absolut überein. Vielleicht möchte ich noch etwas hinzufügen. Andrzej Wajda, da wo er steht, ihn interessiert nicht mehr, künstlerische Filme zu drehen, einfache künstlerische Filme zu drehen. Und ich sehe diesen Film auch nicht in diesem Licht. Es geht um eine Kulturtatsache. Das ist ein Film, der keine Regeln des Kinos betrachtet. Also es ist natürlich kein Unterhaltungsfilm und das ist kein Kino, zu dem wir, an das wir uns gewöhnt haben. Das ist ein Manifest. Das ist ein Schrei. Das ist eine Elegie über den Tod. So hat ein Rezensent geschrieben. So denke ich über den Film. Das ist einfach kein einfacher Film. Deswegen hat dieser Film auch Nachteile. Ich sehe die Nachteile. Aber das ist kein Film, den man in den üblichen Rahmen beurteilen kann.
Die Kamera muss immer einen Standpunkt haben. Und ich glaube, es ist klar geworden, dass hier das Kino und der Film jetzt auch über Katyn hinaus von innen auch betrachtet wird als eine moralische Institution, als eine Kulturinstitution und eine moralische Institution. Zum Schluss also jetzt von meiner Seite nochmal die Frage des Standpunktes. Im Grunde ist das, was man hier sieht in vielen Filmen, an denen Sie beteiligt sind, aus meiner Perspektive, hat das einen ganz großen appellatorischen Charakter. Und das wäre sozusagen jetzt die Schlussfrage. Ist das Ihre Auffassung, dass man also hier sozusagen als Bildkünstler, als Gestalter dieser Bilder eine moralische Verpflichtung hat, weil man über ein Werkzeug oder über Skills verfügt, die auch massenwirksam sind, dieses einzusetzen zur kulturellen und moralischen Erziehung oder Aufklärung?
Wunderbar ist es, mit Andrzej Wajda oder Roman Polański zu arbeiten oder auch Władysław Paszykowski. Mit solchen Regisseuren, die vielleicht etwas antiquierte Sichtweise auf das Kino haben, sie denken, Kino ist eine Kunst. Und sie meinen, dass ein Film immer eine Mission hat, eine historische, kulturelle Mission, eine kreative Mission, eine Botschaft. Also sie sehen nicht das bloß Unterhaltende im Film, sie sehen, dass die Funktionen etwas mehr seriös sind. Und ich bin in so einer Atmosphäre aufgewachsen, des polnischen Kinos, der polnischen Filmschule. Ich bin mit Filmen von Wajda aufgewachsen. Und so denke ich auch. Ich möchte auch mit Ihnen hier einer Meinung sein, als wenn Sie solche Filme machen. Für mich ist es etwas viel Wichtiges, als nur Schnulzen oder romantische Komödien zu drehen. Einfach, es ist viel interessanter, es ist viel tiefgreifend. Wenn ich über mich nachdenken soll, über einen Menschen, der nicht nur Unterhaltung produziert hat, sondern auch Kunst, dann werde ich mich besser fühlen.
Wenn es keine Fragen mehr gibt, jetzt doch noch eine plötzlich in der Mitte. Dann fühlen wir uns nämlich auch besser und gehen in die Mittagspause gleich.
Mich würde interessieren, wie der Film in Polen angekommen ist und aufgenommen worden ist.
Ja, ich glaube, 1 Million Zuschauer gab es in diesem Film. Das ist ziemlich viel. Die Kritiker waren nicht begeistert. Sie suchten ja einen normalen Film in diesem Manifest. Das war ja ein Manifest, das Andrzej abgelegt hat. Manche Kritiker haben verstanden, worum es ihm ging. Weiter, also wie das auf der internationalen Bühne war. Andrzej, wir haben eine Nominierung für den Oscar, also einen ausländischen Film, bekommen. Dieser Film wurde auch in Russland gezeigt, im Fernsehen, im ersten Kanal. Und das Resultat war, vielleicht 20, 30 Millionen Bürger von Russland haben diesen Film gesehen. Und zum ersten Mal haben sie dieses Wort gehört, Katyn. Und über diese Tatsache zum ersten Mal haben sie erfahren, vielleicht haben sie besser verstanden, warum die Beziehung zwischen unseren beiden Nationen so sind und nicht anders. Also denke ich, dass unsere Botschaft, unsere Mission erfüllt wurde.
Dziękuję bardzo, Paweł Edelman, congratulacje und auch vielen Dank Ihnen für die wunderbare Übersetzung.